Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Liebe Geschwister, wir kommen heute zu einem der herrlichsten Verse der Heiligen Schrift. In diesem Vers heißt es, dass Gott die Gottlosen gerecht macht. Und auf dieses Wort trifft in besonderer Weise das Psalmwort zu: Herrliche Dinge werden in dir gepredigt, du Stadt Gottes. Psalm 87, Vers 3. Dieses Wort, Gott macht die Gottlosen gerecht, hat mich oft persönlich getröstet und im Glauben gestärkt. Nehmt dieses Wort mit nach Hause. Es beinhaltet das ganze Evangelium. Es zeigt uns, wer wir von Natur aus sind und zeigt uns, wer Gott ist. Und dass Gott das Unmögliche möglich macht. Wir lesen die Verse 1 bis 5 aus dem 4. Kapitel des Römerbriefes. Was sagen wir denn von Abraham, unserem leiblichen Stammvater? Was hat er erlangt? Wodurch ist er gerecht geworden vor Gott? Das sagen wir, ist Abraham durch Werke gerecht? So kann er sich wohl rühmen, aber nicht vor Gott. Denn was sagt die Schrift? Abraham hat Gott geglaubt, und das ist ihm zur Gerechtigkeit gerechnet worden. Dem aber, der mit Werken umgeht, wird der Lohn nicht aus Gnade zugerechnet, sondern aus Pflicht. Dem aber, der nicht mit Werken umgeht, glaubt aber an den, der die Gottlosen gerecht macht, dem wird sein Glaube gerechnet zur Gerechtigkeit. Paulus hat in dem 3. Kapitel des Römerbriefes diese wunderbare zentrale Wahrheit des Evangeliums entfaltet, dass wir allein aus Gnaden vor Gott gerecht sein können. Nicht durch das Halten der Gebote Gottes, nicht durch das Gesetz, sondern allein durch das, was Gott in Christus getan hat. Durch sein Verdienst können wir vor Gott gerecht sein. Und hier in diesem 4. Kapitel macht er mit diesem Thema Fortsetzung. Es geht ihm darum, deutlich zu machen, dass auch die alttestamentlichen Gläubigen allein durch den Glauben an Christus vor Gott gerecht geworden sind. Sie schauten nach vorne auf den Erlöser, wir schauen zurück auf das, was Gott in Christus bereits vollbracht hat. Sie schauten nach vorne und wurden durch den Glauben an den kommenden Messias und an seine Gerechtigkeit vor Gott gerecht. Kronzeugen dafür sind Abraham hier in diesem 4. Kapitel und David. Abraham, der Stammvater Israels, und David, der König Israels. Paulus nimmt Bezug auf eine Schriftstelle aus dem Alten Testament, wenn er hier schreibt: Denn was sagt die Schrift? Abraham hat Gott geglaubt, und das ist ihm zur Gerechtigkeit gerechnet worden. Und das wollen wir uns jetzt einmal anschauen. 1. Mose Kapitel 15. Ich lese einmal von Vers 1 an. Nach diesen Geschichten begab sich's, dass zu Abram das Wort des Herrn kam in einer Offenbarung: Fürchte dich nicht, Abram, ich bin dein Schild und dein sehr großer Lohn. Wunderbare Verheißung, Zusage Gottes für Abraham: Ich bin dein Schild, das heißt also dein Schutz vor den Feinden und dein sehr großer Lohn. Abram sprach aber: Herr, mein Gott, was willst du mir geben? Ich gehe dahin ohne Kinder, und mein Knecht Eliezer von Damaskus wird mein Haus besitzen. Und Abraham sprach weiter: Mir hast du keine Nachkommen gegeben, und siehe, einer von meinen Knechten wird mein Erbe sein. Und siehe, der Herr sprach zu ihm: Er soll nicht dein Erbe sein, sondern der von deinem Leibe kommen wird, der soll dein Erbe sein. Und er hieß ihn hinausgehen und sprach: Sieh gen Himmel und zähle die Sterne, kannst du sie zählen? Und sprach zu ihm: So zahlreich sollen deine Nachkommen sein. Abraham glaubte dem Herrn, und das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit. Das ist also dieses Wort, das Paulus im Römerbrief zitiert. Abraham glaubte dem Herrn und das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit. Er glaubte dem Herrn. Was heißt das? Er glaubte ihm. Glaube ist keine verdienstliche Leistung, darauf haben wir immer wieder mal hingewiesen. Man kann ja auch aus dem Glauben noch eine Leistung machen des frommen Menschen, durch die er sich das Heil Gottes verdienen kann. Das ist mit Sicherheit nicht gemeint, sondern Glaube stützt sich auf das, was Gott verheißt, beziehungsweise auf das, was Gott getan hat. Wir denken an das große, wunderbare und herrliche Erlösungswerk Gottes in Christus am Kreuz und in der Auferstehung. Darauf stützt sich unser Glaube. Glaube ist also nicht etwas, was in sich selbst vor Gott zählt und in Geltung gebracht werden kann, sondern Glaube klammert sich an das, was Gott in Christus getan hat, und klammert sich an all die damit verbundenen Verheißungen, die er uns gegeben hat in seinem Wort. Abraham hatte bereits, das lesen wir in Kapitel 12, diese wunderbare Verheißung von Gott empfangen. Und ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Gott wollte Abraham also zu einem großen Volk machen. Abrahams Glaube verband sich mit der Verheißung, die Gott ihm aus Gnaden, das müssen wir betonen, das müssen wir dick unterstreichen, die Gott ihm aus Gnaden geschenkt hat. Denn dass es aus Gnaden war, und nicht aus Verdienst, das war Abraham durchaus bewusst. Als Gott Abraham berief, auszugehen aus seinem Vaterland, aus seiner Verwandtschaft in ein Land, das Gott ihm zeigen wollte, als Gott ihn dazu berief, da steckte er zu jener Zeit noch im finsteren Götzendienst seiner Väter und seiner Vorfahren. Das lesen wir im Buch Josua. Kapitel 24, da heißt es, Josua versammelte alle Stämme Israels nach Sichem und berief die Ältesten von Israel, seine obersten Richter und Amtleute, und als sie vor Gott getreten waren, sprach er zum ganzen Volk, so spricht der Herr, der Gott Israels, eure Väter wohnten vor Zeiten jenseits des Euphratstroms, Terach, Abrahams und Nahors Vater, und dienten anderen Göttern. Waren also zutiefst verstrickt im Götzendienst, im heidnischen Götzendienst. Da nahm ich euren Vater Abraham von jenseits des Stroms und ließ ihn umherziehen im ganzen Land Kanaan und mehrte sein Geschlecht und gab ihm Isaak. Abraham wusste, wo er herkam. Abraham wusste, dass die Verheißung, die Gott ihm gegeben hat, hier in Kapitel 12 nachzulesen. Abraham wusste, dass diese Verheißung ihm nicht gegeben worden ist aufgrund irgendeines Verdienstes, aufgrund seiner Frömmigkeit, sondern aus Gnaden. Diese Gnade mit allen damit verbundenen Segnungen war seine Gerechtigkeit vor Gott und nicht seine eigene Frömmigkeit, auf die er sich hätte berufen können. Später auf dem Berg Moria, wir wissen um diese wunderbare Geschichte, als er seinen Sohn opfern sollte, musste ihm diese Gnade in dem kommenden Messias geoffenbart worden sein. Denn Jesus sagt, Johannes 8, 56, Abraham sah meinen Tag und er freute sich. Abraham sah meinen Tag und er freute sich. Er sah also das Kommen des Messias und im Zusammenhang mit der Opferung des Isaaks hatte er offensichtlich hier schon einen Blick für das, was Christus am Kreuz für ihn persönlich und überhaupt für die ganze Menschheit tun würde. Die Gerechtigkeit des Sohnes Gottes in seinem Opfertod nach dem Willen des Vaters wurde dem Abraham also zugerechnet, als er sie im Glauben erfasste. Abraham wurde also nicht durch Werke, sondern durch den Glauben an Christi Gerechtigkeit gerecht vor Gott und wurde in Christus Teilhaber aller himmlischen und aller irdischen Segnungen. All das war verbunden mit Christi Gerechtigkeit, nicht mit seiner eigenen Frömmigkeit und seiner eigenen Gerechtigkeit. Das heißt also, Abraham, und darum ging es dem Apostel Paulus, das hier deutlich zu machen, in dem Römerbrief, Kapitel 4, Abraham wurde somit auf dieselbe Weise vor Gott gerecht und damit errettet wie die Gläubigen der Gemeinde Jesu. Es gibt keinen anderen Weg der Errettung. Und das gilt auch für uns. Das ist das Zeugnis der Schrift. Denn was sagt die Schrift? Abraham hat Gott geglaubt und das ist ihm zur Gerechtigkeit gerechnet worden. Es gibt keinen anderen Weg der Rettung als durch den Glauben an Christus. Und so wurde es auch heute Morgen schon in unserer Gebetsgemeinschaft zitiert, dieses Wort aus Johannes 14, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Niemand kommt zum Vater, denn durch Jesus Christus und durch das, was er am Kreuz und in der Auferstehung von den Toten, in seiner leiblichen Auferstehung von den Toten, wir denken an Ostern, dieses Fest liegt ja nun vor uns, was er darin vollbracht hat. Nur durch das kann der Mensch vor Gott gerecht werden. Also nicht durch irgendetwas, was er selbst bringen könnte, an guten Werken, an Leistungen, an Frömmigkeit, an Gebeten, an was weiß ich, was auch an sich gut ist und zu unserem Glaubensleben dazugehört, sondern allein durch die Gnade Gottes in Christus Jesus. Das bezeugt die Schrift. Paulus beruft sich also auf die Schrift. Wir haben ausdrücklich darüber gesprochen, wie wichtig das ist, dass auch wir immer wieder Schriftgrundlage haben, dass wir uns beziehen können auf das, was die Heilige Schrift sagt. Soweit die Väter damit übereinstimmen, sind wir sehr dankbar für das Zeugnis der Väter, auch derer, die in unserer Zeit an Christus glauben und das Evangelium weitergeben. Aber wir beziehen uns grundsätzlich immer wieder auf das, was Gottes Wort sagt. Das ist wichtig, dass wir auch selbst in der Bibel lesen und darüber nachdenken, unsere sogenannte stille Zeit haben. Nicht, dass wir durch diese Praxis vor Gott irgendetwas verdienen könnten, aber hier begegnet uns Gott in seinem Wort, offenbart seine Herrlichkeit in Christus Jesus, seinem Lebenssohn. Somit hat also auch Abraham, den die Juden als ihren Stammvater so hoch schätzten, wir haben das Wort aus dem Apokryphenbuch Sirach dazu gelesen, nichts, aber auch gar nichts, womit er sich hätte vor Gott rühmen können. Das ist dem Apostel Paulus ja besonders wichtig, ist der ganzen Heiligen Schrift wichtig, ist Gott selbst wichtig, dass sich niemand rühmen kann vor Gott. Abraham hatte also nichts, was er hätte in die Waagschale werfen können, um vor Gott gerecht zu werden, dessen er sich hätte rühmen können. Das heißt, gerecht zu sein vor Gott, seinem Wesen zu entsprechen, dem Willen Gottes zu entsprechen, so zu sein, wie es Gott gefällt. Abraham hatte nichts vorzuweisen, aber auch gar nichts. So gilt also auch für Abraham, jeglicher Ruhm ist ausgeschlossen, wie Paulus es auch sagt in Kapitel 3. Wo bleibt nun das Rühmen? Es ist ausgeschlossen. An anderer Stelle gebraucht der Apostel Paulus in einem anderen Zusammenhang das Wort, was hast du, das du nicht empfangen hast? Wenn du es aber empfangen hast, warum rühmst du dich dessen, als hättest du es nicht empfangen? Das heißt also, all das, was wir haben in unserem Glaubensleben, all das, was unser Herz erfreut, dieses Richtigsein vor Gott und das Wohlgefallen Gottes zu haben und alles, was damit verbunden ist, alles ist etwas, was wir empfangen aus Gnaden und was wir nicht verdienen können und dessen wir uns nicht rühmen können. Aber das tun wir ja so gerne, ja? Wir würden das nie so formulieren, so ausdrücklich sagen, Herr, ich möchte mich irgendeiner Sache rühmen von dir, aber es steckt eben tief in unserer Natur drin, in unseren Herzen drin, das ist unterschwellig immer wieder gegeben, das Rühmen nicht nur vor Menschen, sondern auch vor allen Dingen das Rühmen vor Gott, darum geht es ja hier in erster Linie. Hätte Abraham aufgrund seiner Frömmigkeit, seiner Hingabe, seines Gehorsams und so weiter einen Anspruch gehabt auf den Segen Gottes, auf seine Gerechtigkeit, da hätte er etwas zu rühmen gehabt, dann wäre Gott verpflichtet gewesen, ihn gerecht zu sprechen. Und so heißt es hier in Vers 4, dem aber, der mit Werken umgeht, wird der Lohn nicht aus Gnade zugerechnet, sondern aus Pflicht. Hätte Abraham also irgendetwas gehabt, was er hätte geltend machen können im Blick auf seine Gerechtigkeit vor Gott, irgendetwas, was in seiner Person gelegen hätte oder in seinem Tun, dann hätte er Gott in die Pflicht nehmen können und hätte sagen können, Gott, ich bring dir jetzt was, ich bring dir meine Leistung und du bist verpflichtet, mich jetzt zu segnen. Und das ist eine unmögliche Sache. Ich lese dazu ein Wort aus dem Römerbrief, Kapitel 11. Ein sehr wichtiges Wort. Ein Zitat, das Paulus bringt aus dem Buch Hiob. Oder wer hat ihm etwas zuvor gegeben? Wer hat Gott etwas zuvor gegeben, dass Gott es ihm vergelten müsste? Ja, du musst mir das vergelten. Was ich jetzt getan habe für dich, musst du mir vergelten. Ich nehme dich also jetzt in die Pflicht. Genau das ist gemeint, was Paulus hier sagt. Dem aber, der mit Werken umgeht, wird der Lohn nicht aus Gnade zugerechnet. Gott beschenkt mich also nicht aus Gnaden, sondern ich nehme ihn in die Pflicht, sondern aus Pflicht, so heißt es hier. Wer also mit Werken umgeht, der versucht, Gott dadurch in die Pflicht zu nehmen. Wir fragen uns, was bedeutet das eigentlich, mit Werken umgehen? So wird das ja hier ausgedrückt. Wir werden gleich noch auf die wörtliche Übersetzung zu sprechen kommen. Nehmen wir dazu das Beispiel vom Pharisäer und vom Zöllner. Haben wir ja hier schon eine Predigt darüber gehört. Das Gleichnis vom Pharisäer und Zöllner. Sie beide machten sich auf den Weg zum Tempel. Und der Pharisäer spricht, ich danke dir. Zu bitten hatte er nichts. Er genügte sich selbst in seiner Frömmigkeit. Ich danke dir, Gott, dass ich nicht so bin wie, und dann zählt er sie auf, Räuber, Diebe, Ehebrecher und so weiter. Und dann hat er den Zöllner im Auge und wie jener Zöllner. Und Zöllner waren gleichbedeutend mit Sünder, wie dieser Sünder. Ich faste zweimal in der Woche, ich gebe den Zehnten, ich tue allerhand, um dir wohlgefällig zu sein. Du musst doch eigentlich mit mir zufrieden sein. Das will er damit zum Ausdruck bringen. Gott, ich bin mit mir zufrieden und du müsstest doch auch eigentlich mit mir zufrieden sein, denn ich bin ein frommer Mann, der es wirklich aufrichtig meint, und all das tut, was du in deinem Gesetz vorgeschrieben hast und darüber hinaus noch das, was wir als Tradition, als väterliche Tradition verstehen. Ich tue noch mehr, als du geboten hast. Er nimmt Gott also in die Pflicht. Herr, ich tue etwas und ich tue viel. Und jetzt musst du doch. Du musst mich doch segnen. Du musst mir doch wohltun, du musst doch meine Gebete erhören. Das heißt, mit Werken umzugehen. Mit Werken umgehen bedeutet also, dass man aufgrund seiner Werke erwartet, von Gott belohnt zu werden. Man setzt sein Vertrauen auf die eigene Leistung. Dem aber, der mit Werken umgeht, wird der Lohn nicht aus Gnade zugerechnet, sondern aus Pflicht. Man nimmt Gott in die Pflicht. Der Lohngedanke, von dem Paulus ja hier spricht, im Blick auf unsere Beziehung zu Gott, der Lohngedanke steckt tief drin in unser aller Herzen. Er steckt natürlich tief in unserer Gesellschaft und das ist ganz normal. Weil in der Arbeitswelt ist dieses Denken ganz natürlich, ganz normal und ist auch richtig so. Es geht gar nicht anders in dieser Welt. Stellen wir uns einmal vor, dass jemand am Ende eines Monats nach harter Arbeit seinen Lohn ausbezahlt bekäme mit dem Vermerk unverdient, ganz aus Gnaden. Ich könnte mir gut vorstellen, dass ihn das sehr befremden würde. Für ihn würde das wahrscheinlich bedeuten, er würde daraus schließen, dass er nicht die erwartete Leistung gebracht hätte. Es ist also ganz normal und auch richtig, dass jemand arbeitet und den verdienten Lohn dafür empfängt. Aber das Problem liegt für uns darin, dass wir dieses Denken auch übertragen auf das Wesen des Reiches Gottes. Und darum haben wir es ja oftmals so schwer zu erkennen, wer Gott eigentlich ist und wie er denkt. Und welches Wesen er hat. Man leistet etwas durch seine Frömmigkeit und bekommt dann auch den entsprechenden Lohn dafür. Und so dachten die Juden über Abraham. Sie waren fest davon überzeugt. Abraham wurde durch seine Werke gerecht, durch seine Frömmigkeit, durch seinen Gehorsam Gott gegenüber, durch seine totale Hingabe, durch seine hundertprozentige, so könnte man sagen, Hingabe an Gott. Dadurch wurde Abraham vor Gott gerecht, so dachten die Juden. Er wurde belohnt für seine Frömmigkeit. Und Paulus sagt es hier ja, dem aber, der mit Werken umgeht, wird der Lohn nicht aus Gnade zugerechnet, sondern aus Pflicht. So wie also der Arbeitgeber verpflichtet ist, seinem Arbeiter den entsprechenden Lohn für geleistete Arbeit auszuzahlen, genauso wäre Gott dann verpflichtet, jemandem für seine Frömmigkeit den entsprechenden Lohn zu geben. Es wäre seine Pflicht. Er müsste es tun. Man könnte ihm Vorwürfe machen, wenn er es nicht tun würde. Ja, und diese Vorwürfe, die kennen wir ja vielleicht aus dem eigenen Herzen. Und das wissen wir ja auch, dass viele dem christlichen Glauben den Abschied gegeben haben, weil sie sagen, ja, ich habe immer das getan und das, ich habe mir Mühe gegeben und bin sonntags in den Gottesdienst gegangen und jetzt passiert mir sowas. Wie kann Gott das zulassen? Er müsste doch eigentlich ganz anders handeln mit mir. Dahinter steckt eben dieses Lohndenken, dieses Gott in die Pflicht nehmen wollen durch das, was man tut oder wie man sich verhält. Dass das so nicht läuft, das ist uns, die wir im Evangelium unterwiesen sind, klar. Grundsätzlich ist uns das klar. Ich gehe einmal davon aus, dass das jedem Einzelnen unter uns grundsätzlich klar ist, dass das nicht der Weg Gottes ist, dass wir Gott in die Pflicht nehmen könnten. Das ist unmöglich. Er ist der Urheber aller Dinge. Alles kommt von ihm. Auch das, was wir haben, kommt von ihm. Wie können wir Gott in die Pflicht nehmen durch etwas, was wir tun oder wir haben oder ihm geben? Das ist uns eigentlich klar und doch, wie leicht rutschen wir in der Praxis, in unserem Glaubensleben, in dieses Denken ab. Und oftmals sind wir uns dessen gar nicht bewusst, dass wir Gott durch Gebet, durch unser Gebet, durch Bibellesen, durch Gottesdienstbesuch und so weiter. Das sind ja an sich sehr wertvolle Dinge, die alle ihren Platz haben, ganz, ganz wertvolle Dinge. Aber oftmals wollen wir Gott durch solche Dinge, die wir tun, in die Pflicht nehmen, ohne dass wir uns dessen bewusst sind. Wir haben also viel gebetet, jetzt muss es doch an diesem Tag auch dementsprechend laufen, oder nicht? Der Herr muss doch segnen. Ich habe treu meine Bibel gelesen. Es muss doch was kommen, Herr. Du musst doch jetzt meine Probleme lösen. Ohne dass wir uns dessen bewusst sind, nehmen wir Gott oft durch das, was wir tun, in die Pflicht. Anstatt allein auf Gottes Gnade in Christus zu vertrauen. Wir lesen unsere Bibel, wir beten, wir geben Zeugnis, wir geben uns Mühe, uns richtig zu verhalten, und doch setzen wir unser Vertrauen allein auf die Gnade Gottes in Christus. Das ist doch der Weg, oder nicht? Nicht auf unseren Gehorsam, sondern auf den stellvertretenden Gehorsam unseres Herrn Jesus. Also nicht, weil wir etwas tun, sondern weil Gott etwas getan hat. Deshalb segnet er uns und befähigt uns dazu, etwas für ihn zu tun. Das ist Gnade. Der Segen, den Gott uns verheißen hat, besteht darin, dass wir das tun können, was Gott von uns erwartet. Das ist ein Ausdruck des Segens Gottes, den er uns aus Gnaden zuteil werden lässt. Also, bedenken wir das immer wieder. Und weil wir diese Art in uns tragen, haben wir das nötig, an dieser Stelle immer wieder auch überführt zu werden und uns Gedanken darüber machen, bedenken wir, dass diese Art sehr, sehr tief in uns drin steckt und dass wir oftmals in unserer Praxis, nicht im Bekenntnis, nicht in der Theorie, nicht in der Lehre, obwohl Lehre ja etwas wunderbar Lebendiges und Herrliches ist. Wenn Gott uns begegnet in seinem Wort und wir denken über solche Verse nach, dann ist die Freude doch immer wieder groß. So sollte es zumindest sein. Wir ähneln immer wieder aufs Neue dem zweiten Sohn im Gleichnis vom verlorenen Sohn. Ich zitiere den immer wieder, diesen zweiten Sohn. Und erinnere immer wieder an dieses Gleichnis vom verlorenen Sohn. In diesem Gleichnis gibt es ja diese beiden Söhne. Und man sagt, im Grunde genommen ist der eigentlich verlorene Sohn der zweite Sohn, der ältere Sohn. Immer zu Hause geblieben ist, immer schön brav bei seinem Vater und sich viel Mühe gegeben hat, dem Vater zu gefallen. Durch die schwere Arbeit, die er leistete, täglich auf dem Feld. Du weißt es dann ja auch, als er ins Haus kam, er kam vom Feld, ja, typisch, ja, er kam von der Arbeit. Davon spricht Paulus ja hier auch. Er kam von der Arbeit, von seiner Leistung. Und immer wieder hat er sich Mühe gegeben, seinen Vater so zufriedenzustellen, dass der Vater doch endlich mal zu ihm sagen würde, mein lieber Sohn, jetzt will ich dir einmal ein Fest bereiten. Jetzt sollst du dich auch mal so richtig freuen. Freude war diesem zweiten Sohn unbekannt. Das kannte er nicht. Immer da, wo wir von uns herkommen, von unserer Leistung, da geht die Freude den Bach runter. Das ist ganz klar. Freuen können wir uns nur, wenn wir wissen, dass wir aus Gnaden vor Gott gerecht sind und aus Gnaden gesegnet werden. Er wollte sich doch einmal in seinem Leben freuen. Und da hat er sich immer wieder angestrengt und angestrengt. Aber es kam nichts vom Vater. Ja, und dann kommt da diese Geschichte mit dem ersten Sohn, mit seinem Bruder, den er ja gar nicht mehr als Bruder bezeichnet. Dieser dein Sohn, so sagt er, distanziert sich also von ihm. Und dann bricht dieser ganze Frust aus ihm heraus. Ja. Der Vater bereitet diesem Sohn, der aus dem Sündendienst kommt, der alles vergeudet hat, der ein böses, gottloses, unzüchtiges Leben geführt hat, ein großes Fest. Das sollte jemand verstehen. Ja. Da kann man sich vorstellen, wie ärgerlich dieser zweite Sohn war. und dass er dem Vater Vorwürfe macht. Ich habe mir so viel Mühe gegeben, dich zufriedenzustellen. Du hast mir nie einen Bock schlachten lassen, dass ich mit meinen Freunden mal fröhlich ein Fest feiern könnte. Aber als dieser, dein Sohn, jetzt nach Hause kommt, dann hast du ihm das alles gemacht, ja. Obwohl er nichts dafür getan hat. Im Gegenteil, er hat nichts verdient, gar nichts verdient. Der Vater antwortet seinem Sohn, er geht hinaus zu seinem Sohn, so heißt das. Eine sehr, sehr demütige Haltung des Vaters, seinem zweiten verärgerten Sohn gegenüber und sagt zu ihm, mein Sohn, du bist doch alle Zeit bei mir, reicht dir das denn nicht aus? Und alles, was mein ist, ist dein, du kannst dir doch zu jeder Zeit deine Freunde einladen und mit ihnen ein Fest feiern. Es gehört dir doch alles. Und wir sehen an dieser Stelle, dass dieser zweite Sohn das Herz seines Vaters gar nicht kannte. Er lebte ständig in seiner Nähe, aber er kannte seinen Vater gar nicht. Und kann es nicht sein, dass auch wir manchmal eine falsche Vorstellung haben von unserem himmlischen Vater? Wir wollen ihm etwas bringen, wir wollen Leistung bringen, wir wollen fröhlich sein. Aber Gott ist der, der uns ständig einen Strich dadurch macht. Dabei gehört uns alles. Wir sind Erben des Himmelreiches und zwar aus Gnaden, ohne Verdienst und Würdigkeit. Obwohl wir das Gegenteil verdient haben, nämlich den Zorn Gottes, hat er uns zu Kindern Gottes gemacht durch das, was Jesus am Kreuz für uns getan hat. Aber diese Art, diese selbstgerechte Art, dieser Pharisäer steckt tief in mir drin. Ja. Immer wieder will er sich geltend machen. Besonders da, wo Gott andere mehr segnet, scheinbar mehr segnet als mich, wo ich den Kürzeren ziehe. Besonders da macht sich dieser Pharisäer in mir bemerkbar. Nach diesem vierten Vers drückt Paulus es nun in Vers 5 positiv aus. Er sagt, dem aber, der nicht mit Werken umgeht, der also sein Vertrauen nicht auf seine Werke setzt, glaubt aber an den, der die Gottlosen gerecht macht, dem wird sein Glaube gerechnet zur Gerechtigkeit. Wörtlich heißt das hier, statt der nicht mit Werken umgeht, der nicht arbeitet, der nicht arbeitet, der nicht von seiner Arbeit herkommt. Das ist im Grunde genommen das, was gemeint ist, nicht mit Werken umgeht, ist ja gut ausgedrückt, aber wörtlich heißt es, der nicht arbeitet. Das dürfen wir natürlich nicht missverstehen. Darauf müssen wir kurz zu sprechen kommen. Nicht arbeitet bedeutet hier natürlich nicht, dass man im Reiche Gottes nicht arbeiten soll. Paulus schreibt, er habe mehr gearbeitet als alle, als ein Petrus, als ein Jakobus und wie sie alle geheißen haben. Ich habe mehr gearbeitet als sie, sagt er. Nicht aber ich, sondern die Gnade Gottes, die mit mir war, aber er hat gearbeitet. Und er betont in seinen Briefen immer wieder auch die Bedeutung und die Notwendigkeit der guten Werke als eine Frucht der Erlösung, besonders im Titusbrief. Lest euch das einmal durch, ich will das jetzt nicht, wegen der Zeit will ich das jetzt nicht hier vorlesen. Es sind also mehrere Verse im Titusbrief, die alle klar machen, wie wichtig dem Apostel Paulus das war, dass die Christen in guten Werken erfunden wurden, dass ihr Verhalten in Ordnung war, untereinander und auch der Welt gegenüber, zur Ehre und zur Verherrlichung Gottes. Das war ihm ganz wichtig. Im Epheserbrief drückt er das so aus, dass wir geschaffen sind in Christus Jesus. Wir sind ein Wunderwerk Gottes in Christus, ein Wunderwerk Gottes, das er alleine ins Leben gerufen hat, geschaffen zu guten Werken, die Gott so vorbereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Wir sind also geschaffen von Gott her in Christus zu guten Werken, damit wir auch gute Werke tun. Die guten Werke haben ihren Platz, aber nicht vor der Erlösung oder um erlöst zu werden, um gerecht zu werden, sondern als eine Frucht, sie folgen der Erlösung. Und so heißt es ja auch in der Offenbarung des Johannes, selig sind die Toten, die in dem Herrn sterben, sie ruhen aus von ihrer Mühsal und ihre Werke folgen ihnen nach. Die Werke der selig Heimgegangenen Gehen nicht voraus, sondern sie folgen. Das ist wichtig. Also gute Werke haben in unserem Glaubensleben ihren Platz. Sie sind sehr wichtig, aber eben als eine Frucht der Gerechtigkeit, die wir aus Gnaden um Christi willen empfangen haben. Die Gott selbst in uns wirkt, diese guten Werke, durch den Heiligen Geist, der uns geschenkt ist. Wir tun sie also nicht, um etwas zu empfangen, sondern weil wir etwas empfangen haben. Das ist ein entscheidender Unterschied. Ne? Nicht um etwas zu empfangen, sondern weil wir in Christus Jesus alles empfangen haben, was nötig ist, um vor Gott bestehen zu können. Paulus drückt es noch einmal in ganz starker Weise aus, wie man vor Gott gerecht wird und wie auch ein Abraham vor Gott gerecht geworden ist. Dem aber, der nicht mit Werken umgeht, glaubt aber an den, der die Gottlosen gerecht macht. Dem wird sein Glaube gerechnet zur Gerechtigkeit. Wer also sein Vertrauen nicht auf seine Werke setzt, glaubt aber an den, der die Gottlosen gerecht macht. Wer nicht Gott in die Pflicht nehmen will, sondern glaubt an den Gott, der die Gottlosen gerecht macht, dem wird sein Glaube gerechnet zur Gerechtigkeit. Was heißt das gottlos? Was verstehen wir eigentlich unter einem gottlosen Menschen? Das ist doch sicher einer, der die Existenz Gottes leugnet oder der mit Gott, wenn er ihn auch als existent akzeptiert, nicht zu tun haben will. Das ist doch ein Gottloser, oder nicht? Es gibt nach der Bibel, nach dem Zeugnis der Schrift, grundsätzlich zwei Arten von Gottlosigkeit. Da haben wir als Beispiel Zachäus, den Zöllner, der andere übers Ohr gehauen hat oder über den Tisch gezogen hat, so würde man auch sagen. Der andere also betrogen hat, der die Gebote Gottes ganz bewusst übertreten hat. Da haben wir Zachäus, der ist ein gottloser Mann gewesen, hat gottlos gehandelt. Und da haben wir den Apostel Paulus. Als religiöses Beispiel der Gottlosigkeit. Ein Mann, der durch und durch religiös war, im jüdischen Glauben verwurzelt war, der alles tat, um Gott zu gefallen, der vorbildlich lebte nach den Vorschriften der Väter und nach dem Gesetz Gottes, rein äußerlich, vorbildlich, und er war doch ein gottloser Mann, der sich bekehren musste von seiner Gottlosigkeit. Nach Römer 1 definiert Paulus Gottlosigkeit als die Art oder die Gesinnung, das Geschöpf mehr zu ehren als den Schöpfer, den Menschen und alles, was mit ihm verbunden ist, was ihm gehört, in den Mittelpunkt zu stellen und nicht Gott. Irgendetwas mehr zu lieben als Gott, das ist Gottlosigkeit. Die eigene Frömmigkeit mehr zu lieben als das, was Gott in Christus getan hat, das ist Gottlosigkeit. Der Mensch kann noch so religiös sein, noch so fromm sein, so ist er doch von Natur aus gottlos. Also nicht nur solche, die mit Gott nichts zu tun haben wollen oder sogar seine Existenz leugnen, sind gottlos, sondern auch Menschen, die tief religiös sind und versuchen alles, um in irgendeiner Weise sich Gott geneigt zu machen. Das ist unsere Natur. Wir sind von Natur aus gottlos, los von Gott. Das ist deine Natur, das ist meine Natur. Ah, du kannst viel Gutes getan haben, aber du bist von Natur aus ein gottloser Mensch. Das sagt die Heilige Schrift. Ob du das so empfindest oder ich das so empfinde, das spielt überhaupt gar keine Rolle. Die Schrift bezeugt es uns, dass wir von Natur aus gottlose Wesen sind, losgelöst von Gott. Das gilt auch für solche, immer noch für solche, die an Christus gläubig geworden sind. Sie haben es immer noch mit dieser gottlosen Natur zu tun, die tief in uns steckt. Und je mehr wir im Lichte Gottes wandeln, im Lichte seines Wortes, desto klarer erkennen wir bei uns selbst diese böse Schlangenart, diese Gottlosigkeit in unserem eigenen Herzen. Was wir erkennen im Lichte Gottes, ist ja immer nur die Spitze des Eisberges. Wenn wir meinen, wir hätten Sündenerkenntnis, erkennen wir nur ein wenig von unserem sündigen Wesen, von unserer Gottlosigkeit, die wir von Natur aus haben. Ein wenig, ein bisschen Licht haben wir. Das ist Gnade. Das volle Licht über unsere Gottlosigkeit hat nur Gott, hat nur Christus. Er hat das gespürt am Kreuz, was Gottlosigkeit eigentlich bedeutet, was Sünde eigentlich bedeutet. Wir haben es im Grunde genommen nur im Glauben. Deshalb sagt Luther auch die Sünde, auch unsere Gottlosigkeit muss zunächst einmal geglaubt werden. Ja? Das heißt, wir empfinden das nicht immer so, aber die Schrift bezeugt es, dass wir durch und durch gottlos sind. Auch als Gläubige haben wir also damit zu tun. Und Melanchthon, Luthers Mitarbeiter, sagt dazu, auch wenn es uns im Gewissen nicht ganz wohl dabei ist, so ist es doch nicht unschuldig, dass wir an Gottes Gnade und an Gottes Wort zweifeln, und das tun wir manches Mal, über Gottes Gerechte zürnen, auch das ist uns nicht fremd, nicht einverstanden sind mit Gottes Wegen, verdrießlich und missvergnügt sind, wenn Gott uns nicht sofort aus dem Unglück herausreißt, dass wir darüber murren und hadern, wenn andere ein besseres Glück haben, dass wir zum Zorn gereizt werden, dass wir zur Unzucht und Leichtfertigkeit, zum Ehrgeiz, Guts- und Geldbesitz erregt werden und so weiter. Dies alles fühlen und empfinden doch die gottesfürchtigen Menschen bei sich. Die gottesfürchtigen Menschen, die Gläubigen, fühlen das immer wieder mal bei sich, mehr oder weniger intensiv, wie aus den Psalmen und den Propheten klar ist. Und jetzt meine Frage an dich. Hast du dich vor Gott schon einmal als gottlos bezeichnet und vor Gott bekannt, dass du ein gottloser Mensch bist? Hast du das schon mal getan, dass du eine gottlose Natur hast? Hast du das Gott schon mal so ausdrücklich gesagt? Herr, ich bin ein gottloser Mensch, durch und durch, von Natur aus. Und wenn ich selig werden soll, dann muss es aus Gnaden sein, anders ist es nicht möglich. Hast du das schon mal bekannt? Wenn du das noch nie bekannt hast, dass du so schlecht bist in den Augen Gottes, dann glaubst du nicht das, was die Schrift sagt, was die Heilige Schrift sagt. Du sollst ja nicht dem Prediger glauben. Du sollst ja nicht anderen glauben, die dich so schlecht machen, sondern sollst der Heiligen Schrift Glauben schenken, die das bezeugt, dass wir von Natur aus so gottlos sind. Hast du das schon einmal vor Gott so zum Ausdruck gebracht? Eine wichtige Frage. Und nun heißt es, dass Gott solche Menschen gerecht macht, nämlich die Gottlosen. Gott macht die Gottlosen gerecht. Das ist die frohe Botschaft, die wir auch heute Morgen hier verkündigen dürfen und die wir hören dürfen und die wir im Glauben erfassen dürfen. Eine wunderbare und herrliche Botschaft. Ich sagte eingangs bereits, wie oft hat mich dieses Wort schon getröstet und gestärkt, der ich doch von Natur aus ein gottloser Mensch bin und auch in diesem Augenblick, wo ich hier das Wort Gottes predige, eine gottlose Natur in mir trage. Gott hat mich gottlosen Menschen gerecht gemacht. Ich bin jetzt in diesem Augenblick gerecht vor Gott durch das, was Jesus für mich getan hat. Kann das sein überhaupt, dass Gott die Gottlosen gerecht macht? Ist das überhaupt möglich? Zunächst einmal nein, das ist unmöglich. Das ist doch unmöglich, dass Gott einen gottlosen Menschen gerecht spricht. Hören wir uns einmal an, was die Sprüche dazu sagen, die Sprüche Salomos. Wer zum Schuldigen spricht, du hast Recht, dem fluchen die Völker und die Leute verwünschen ihn. Man könnte auch sagen, wer einen Ungerechten, einen Gottlosen gerecht spricht vor Gericht, dem fluchen die Völker und die Leute verwünschen ihn. Wie kann man einen Gottlosen gerecht sprechen? Wie kann man einem Schuldigen Recht geben? Sollte der Richter der Welt nicht gerecht richten, so sagt Abraham einmal? Sollte er die Gottlosen nicht bestrafen? Also nein, es ist unmöglich, dass Gott einen Gottlosen gerecht spricht. Er führt die Gottlosen in die Irre, so heißt es im Psalm 63,9. Nein, er kann es nicht. Er kann das nicht tun. Und noch einmal die Frage, ihr Lieben, kann Gott den Gottlosen gerecht sprechen? Und jetzt lautet die Antwort ja. Ja, er kann es. Er kann es, weil sein gerechtes Verdammungsurteil über seinen einzig geliebten Sohn ergangen ist. Weil der Herr Jesus Christus am Kreuz auf Golgatha meine und deine Gottlosigkeit auf sich geladen hat. Weil er dort als ein Gottloser starb am Kreuz. Als ein Gottloser, dafür hielten ihn ja die Menschen. Und sie hatten auch recht. Nur haben sie es nicht richtig eingeordnet. Die haben auch gedacht, Gott hat ihn geschlagen. Wegen seiner Gottlosigkeit. Und sie hatten auch recht. Haben es nur nicht richtig verstanden. Gott hat ihn tatsächlich geschlagen. Jesaja Kapitel 53. Also hat Gott ihn zerschlagen. Warum? Weil er dort meine Gottlosigkeit getragen hat. Weil er mein Stellvertreter ist. Er starb dort am Kreuz tatsächlich als ein Gottloser. Meine Gottlosigkeit wurde zu seiner Gottlosigkeit. Und nun, und das ist das Herrliche im Evangelium, seine Gerechtigkeit wurde zu meiner Gerechtigkeit. Es ist dieser herrliche Tausch, der geschehen ist am Kreuz auf Golgatha im Evangelium von der Gnade Gottes in Christus. Gott hat also in seiner grenzenlosen Liebe zu dir und zu mir einen Weg gefunden, um auch den größten Sünder, steigern wir das einmal, das Wort gottlos, den gottlosesten Sünder gerecht sprechen zu können. Er ließ seinen Sohn an unserer Stelle sterben, richten. Und wer das glaubt, dass Gott die Gottlosen gerecht macht aufgrund des Opfertodes unseres Herrn Jesus Christus, der ist vor Gott gerecht. Dem wird die Gerechtigkeit Christi zugerechnet. Gott macht in Christus das Unmögliche möglich. So und nur so, wir kommen zum Schluss, wurde auch ein Abraham vor Gott gerecht. Nämlich als einer, der an den glaubte, der die Gottlosen gerecht macht, durch das Erlösungswerk Christi. Selbst ein Abraham. Können wir uns vorstellen, was das für ein Ärgernis war? Für die Juden, die so hoch dachten von Abraham. Abraham, ein gottloser Mann, der allein aus Gnaden gerecht geworden ist und nicht durch seine Werke. Ja, so ist es. Abraham, ein in sich selbst gottloser Mann, der von Adam, vom gefallenen Adam abstammte, wie wir auch, der allein um des Erlösungswerkes Christi vor Gott gerecht wurde durch den Glauben. Und das ist die größte und schönste Botschaft, die es in dieser Welt gibt. Sie gilt dir, diese Botschaft, und sie gilt auch mir. Und wir werfen den Anker unseres Glaubens in den sicheren Grund der stellvertretenden Gerechtigkeit Christi. Und werden froh. Ja, da wird man froh. Ja, da wird man wirklich froh und glücklich. Wir erwarten nichts mehr von uns selbst. Warum nicht? Warum erwarten wir nichts mehr von uns? Weil Gott nichts mehr von uns erwartet, um vor ihm gerecht zu sein, um sein Wohlgefallen zu haben, um schön zu sein vor ihm. Arm, nackt und bloß, entkleidet von unserer eigenen schäbigen, gottlosen Gerechtigkeit. Gottlos also in uns selbst, aber bekleidet mit der Gerechtigkeit Christi, mit all seinen vorzüglichen Tugenden bekleidet, die uns zugerechnet werden, die nun unsere vollkommene Schönheit vor Gott ist, diese Gerechtigkeit, eine vollkommene Schönheit vor Gott. So sieht Gott dich jetzt hier in diesem Gottesdienst als vollkommen schön. Du hast das volle Wohlgefallen deines himmlischen Vaters um Christi willen. Schöner kannst du gar nicht sein. Selbst wenn du dein ganzes Leben lang auch nicht eine einzige Sünde getan hättest, so schön wie durch das Blut Jesu, das dich reinigt von aller Gottlosigkeit, und durch die Gerechtigkeit, die Christus ist, so schön könntest du nie sein, wie du jetzt in diesem Augenblick bist, durch den Glauben an Christus. Da können wir getrost sein und fröhlich unsere Straße ziehen, wie wir gleich singen werden. Herrliche Dinge werden in dir, du Stadt Gottes, Gemeinde Jesu, verkündigt. Amen. Wir wollen noch beten. Lieber Vater im Himmel, was sollen wir dazu sagen? Es ist wirklich eine wunderbare Botschaft, die wir haben, eine herrliche Tatsache, dass wir jetzt in diesem Augenblick gerecht und rein sind durch das Blut deines Sohnes, durch seine Gerechtigkeit, als solche, die in sich selbst völlig gottlos sind. Welch ein Wunder der Gnade, welch eine Herrlichkeit. Wir preisen dich und loben dich. Lass uns an diesem Tag darüber so recht froh werden. Amen.